Vielen Dank, dass ihr uns da so mit hineingenommen habt in diese Adventsfreude mit den Adventsliedern. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist und sagst, das war irgendwie jetzt aber ganz viel komische Sachen, die in diesen Adventsliedern drin vorkamen, irgendwelche Töchter und Könige und so weiter. Also das sind ganz viele Bilder aus dem Alten Testament, aus dem vorigen Teil der Bibel, die versuchen zu beschreiben, wie das ist, wenn dieser Friedefürst kommt. Und wenn da jetzt irgendetwas ist, wo du sagst, das habe ich gar nicht verstanden, warum wird eigentlich davon gesungen, dann sprich mich hinterher an oder such dir irgendjemand anderem, von dem du denkst, er könnte das wissen, und dann können wir da ein bisschen drüber ins Gespräch kommen, weil das ist tatsächlich in diesen Adventsliedern ganz viel Symbolik und das ist nicht immer auf den ersten Blick zu verstehen. Das nur noch als kleine Vorbemerkung, und vor der Predigt würde ich gerne noch beten. Lieber Vater, wir gehen jetzt in diese Adventszeit und wir wollen uns in diesen Wochen neu damit beschäftigen, was es heißt, dass du gekommen bist, damals als lange angekündigter Retter. Wir wollen uns damit beschäftigen, dass du wiederkommen wirst als König, sichtbar für alle. Und wir wollen darüber nachdenken, was das heißt, wenn du als dieser König und Retter heute schon zu uns in unser Leben kommen möchtest. Und wir bitten dich darum, dass in dieser Zeit, die oft so vollgepackt ist, wir dir diesen Raum und diesen Platz einräumen und dass wir diese Zeit bei allem, was sonst noch ansteht, nutzen, um noch einmal neu darüber nachzudenken, was heißt das für unser Leben und welche Folgen hat das vielleicht auch und wie kann uns das Hoffnung geben in all dem, was uns beschäftigt. Und da bitte ich dich jetzt einfach auch für das, was du uns jetzt sagen möchtest durch dein Wort, dass du unsere Herzen aufschließt, uns offene Ohren und Herzen schenkst. Amen. Wie bist du in diesem Jahr in diese Adventszeit reingestartet? Sie ist ja noch mal kürzer und ich habe das Gefühl, das hat das Potenzial, dass das alles noch mal dichter wird. Man muss das alles irgendwie unterbekommen. Und ich habe das selber gemerkt, wenn einen dann so als Familie noch irgendwie so eine Krankheitswelle trifft, dann haut einen das noch mal mehr aus allen Abläufen irgendwie raus. Und dann kriegt man überall noch erzählt, man soll noch in diese irgendwie diffuse Weihnachtsstimmung kommen, was auch immer diese Weihnachtsstimmung eigentlich ist, und soll natürlich, nachdem man alles organisiert hat, auch noch ganz ohne Stress am Heiligabend ankommen. Gar nicht so einfach. Und gleichzeitig, auch das haben wir schon am Anfang so ein bisschen gehört, gibt es ja auch in diesem Jahr genügend Nachrichten, die ganz darauf angelegt sind, einem eine gemütliche Adventszeit mehr als zu vermiesen. Also ich brauche nur ein paar Stichworte zu nennen. Terror und Gewalt im Nahen Osten, Haushaltskrise in Deutschland, Krieg in der Ukraine und Klimakrisen und Krisen aller Orten, von denen ständig geredet wird. Und man könnte ein bisschen platt sagen, selbst mit viel Glühwein kann man diese Dinge nicht dauerhaft ausblenden. Die sind einfach da. Man kann sich das nicht einfach durch schöne Stimmung irgendwie wegdenken. Und ich finde es wichtig, die Adventszeit an der Stelle auch ein bisschen anders zu sehen. Nämlich als eine Zeit, die nicht einfach nur eine irgendwie kitschige Gemütlichkeit konserviert, die es, glaube ich, seitdem es das erste Mal Advent wurde, noch nie gab, sondern die genau diese Spannung aufgreift, dieses Wissen, wir sind in einer Welt, die irgendwie kaputt ist. Und Adventszeit ist eben nicht irgendwie Kitschzeit. Adventszeit ist ja kirchliche Tradition, also ist ja jetzt nichts, was wir irgendwie direkt aus der Bibel ableiten, dass es da 4 Sonntage gibt und so. Aber ich glaube, es war bewusst den Personen, die das irgendwann, diese Tradition eingeführt haben, wichtig zu sagen, bevor man an Weihnachten die fröhlichen Lieder singt, wir haben gerade auch fröhliche Lieder gesungen, aber bevor diese absolute Freude im Fokus steht, gibt es nochmal diese bewusst nachdenkliche Zeit. Die Zeit, die uns daran erinnert, dass in dieser Welt, aber auch in unserem Leben eben noch nicht alles so ist, wie es sein sollte. Und die uns persönlich ja dann auch ein bisschen hinterfragt, was bedeutet das für mich, wenn da ein König kommt? Aber eben auch eine Zeit, die ganz stark mit vielen Sehnsüchten arbeitet. Und ich glaube, gerade diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, dem Ausblick darauf, dass etwas anders werden kann, die wird natürlich in dieser Zeit nochmal auf die Spitze getrieben. Und wir erleben das, viele Menschen erleben das, diese Sehnsucht nach Veränderung, nach einem Eingreifen von außen und vor allen Dingen auch die Sehnsucht nach Frieden. Und wir alle können das natürlich an der Stelle nur aus der Ferne ahnen, wie es Menschen geht, die tatsächlich diese Adventszeit jetzt in Krisengebieten erleben. Im gut geheizten Gottesdienst lässt sich natürlich leicht darüber sprechen. Und ich finde es spannend, gerade auch angesichts dieser Adventszeit, dass uns jetzt so diese Nachrichten seit Anfang Oktober aus Israel, das einen das irgendwie noch mal mehr aufwühlt. Warum eigentlich? Ist es, weil wir so schockiert sind von dieser rücksichtslosen Gewalt? Vielleicht. Ist es, weil dieses jüdische Volk weltweit so polarisiert und auf einmal wieder Gegner an allen Ecken und Enden hat? Vielleicht. Oder ist es vielleicht tatsächlich auch diese christliche Perspektive, dass wir wissen, dieses Volk, es spielt irgendwie in der Bibel eine zentrale Rolle und die biblische Geschichte ist eng mit diesem Volk und diesem Land verknüpft. Und wenn man in die Bibel reinschaut, dann merkt man, politisch ruhig war es in der Gegend nie und schon zu biblischen Zeiten war dieses Volk Gottes immer wieder umkämpft. Und schon zu biblischen Zeiten war es für dieses Volk gut, wenn es in Abhängigkeit und enger Verbindung mit Gott gelebt hat. Und gleichzeitig gab es schon damals immer wieder diese Versprechen für das Volk, dass diese Sehnsucht nach Frieden, nach Befreiung, nach Erneuerung erfüllt wird. Die Sehnsucht nach Hoffnung und Zukunft. Und der Predigttext für heute, das sind Worte eines Propheten für das Volk Gottes damals, lange bevor Jesus gekommen ist. Es sind Worte für das Volk Gottes damals, aber als ich diese Verse gelesen habe und habe angefangen, mich mit diesem Text auseinanderzusetzen, hat mich das irgendwie angesprochen und dann habe ich das Thema dieser Predigt deshalb auch bewusst etwas provokant genannt, was eigentlich der Advent mit dem Nahostkonflikt zu tun hat. Und keine Sorge, ich werde diese Predigt nicht halten, weil ich politischer Experte bin, aber weil einfach diese Adventszeit viele dieser Sehnsüchte aufgreift, die die Menschen in Israel vermutlich bis heute umtreiben, aber weil es eben auch Bedeutung für uns hat. Und ich lese diesen Text aus Jeremia im Alten Testament, beim Propheten Jeremia, 23. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Da lesen wir Folgendes. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So wird man diesen König nennen. Ja, ich, der Herr, verspreche euch, es kommt die Zeit, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israels aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen der Israeliten aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieb. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Drei Gedanken dazu. Das erste, Advent und die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Es kommt die Zeit. Siehe, es kommt die Zeit. So fängt dieser Text an und dann kommt der Ausblick auf eine wann auch immer zu verortende Zukunft. Siehe, es kommt die Zeit, das ist der totale Kontrast zur damaligen Lage. Und wir machen eine kurze Reise zurück, so ins 6. Jahrhundert vor Christus. Und es war gar nicht so viel anders. Israel wurde bedroht. Die Übermacht war ein bisschen größer. Die Großmacht der Babylonier stand vor den Toren Jerusalems. Viel war nicht mehr übrig geblieben von diesem Königreich Juda. Der Nordteil, das eigene Königreich, der war schon besiegt, verschleppt. Das Land Juda war eigentlich auch schon besetzt, nur Jerusalem, diese Stadt, die schwer einzunehmen ist, die war eingeschlossen und konnte bisher der Situation noch widerstehen. Also was heute Realität war, damals auch schon Feinde ringsum. Wahrscheinlich war sogar auch schon einmal ein Teil einige Jahre vorher aus Jerusalem weggeführt worden. Und was scheinbar zu gewinnen schien, war die Gewalt, die Brutalität, die militärische Macht, das Gesetz des Stärkeren. Was kann man dieser Übermacht des Stärkeren schon entgegensetzen? Ein kleiner Überrest gegen eine riesengroße Streitmacht. Und an der Stelle können wir wieder zurückreisen von damals nach heute und diese Fragen, die beschäftigen uns doch bis heute. Haben nicht tatsächlich oft in dieser Welt Krieg und Terror das letzte Wort? Scheint nicht der Stärkere zu gewinnen, die eiskalte Brutalität? Was kann man dem entgegensetzen? Und was ist eigentlich mit Gott in dem Allen? Das sind ja genau diese Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, wenn in den Nachrichten diese Bilder von Gewalt, von Terror erscheinen. Wird das eigentlich nochmal anders? Und warum gewinnen diese scheinbar Starken? Trifft es doch zu, was die Musikgruppe der Prinzen vor vielen Jahren gesungen hat? Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, um weit zu kommen? Ich habe es in den vergangenen Wochen schon öfter gesagt, schauen wir in diese Welt, dann merken wir, dass in dieser Welt eben nicht alles stimmt, dass diese Welt kaputt ist. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter schauen, dann merken wir eben, dass das leider oft auch uns selber betrifft. Und das hat eben dann, denke ich, nicht nur mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu tun, sondern da kommt etwas zum Ausdruck davon, von dieser Sehnsucht nach etwas Ganzem, nach etwas Heilem. Da kommt etwas zum Ausdruck davon, dass wir ahnen, dass wir eigentlich für etwas anderes gemacht und geschaffen sind. Siehe, es kommt die Zeit. Das ist der Ausblick und ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, dass diese Zeit doch kommt. Der Predigttext erinnert uns daran, dass das nichts Neues ist, was jetzt eine Sache des 21. Jahrhunderts ist, sondern dass diese Sehnsucht schon viel älter ist. Und wenn es nicht die große Weltpolitik ist, dann ist es vielleicht der Blick auf dein eigenes Leben. Ich habe schon gesagt, wir merken, das betrifft uns oft auch selber. Diese Sehnsucht nach Erneuerung, diese Sehnsucht nach Befreiung, vielleicht die Sehnsucht nach einem Befreier, der das, was uns gerade persönlich beschäftigt und herausfordert, irgendwie löst. Gott setzt genau dieser Grundstimmung etwas entgegen, beziehungsweise er greift diese Sehnsucht auf und er setzt ihm eine Botschaft von Hoffnung entgegen. Siehe, eines Tages kommt diese Zeit. Das spricht Jeremia, der Prophet, damals in diese hoffnungslose Gesamtsituation rein. Auch wenn es scheinbar menschlich gesehen wenig Hoffnung gab. Die Adventszeit, der Ausblick darauf, dass wir einen König haben, der wiederkommt, das ist die Erinnerung, dass es diese begründete Hoffnung gibt, weil wir einerseits glauben, dieser Befreier, der ist gekommen und weil wir, seitdem er das erste Mal gekommen ist, darauf hoffen und darauf warten, dass er wiederkommt und dass dann Friede und Gerechtigkeit siegen werden. Aber noch leben wir in dieser Zwischenzeit. Noch ist nicht immer etwas davon zu sehen. Und deshalb mischt sich gerade in diesen alten Adventsliedern oft beides. Die Freude über diesen kommenden König, aber auch das ernste Bewusstsein, dass noch nicht alles perfekt ist und dass, wie es mal ein Schriftsteller gesagt hat, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, oft mitten durch das menschliche Herz durchgeht. Deswegen hat Adventszeit ja diese persönliche Komponente der Vorbereitung auf diesen König. Wir denken daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und wir werden später zum Abschluss noch darüber nachdenken, was das auch mit diesem Text zu tun hat. Und so wie das Volk Israel diese Botschaft damals vielleicht nur als so einen letzten Strohhalm empfunden hat, so ist das ja auch ein bisschen mit der Adventszeit. Wir singen von Hoffnung und erleben, dass die Realität oft an vielen Stellen noch eine andere ist. Aber Gott wird an dieser Stelle ja noch konkreter. Er gibt nicht nur eine Sehnsucht, er greift nicht nur diese Sehnsucht nach einer besseren Welt auf und vertröstet dann irgendwie, sondern er gibt auch einen konkreten Ausblick. Das ist das Zweite. Es ist nicht nur die Sehnsucht nach einer besseren Welt, sondern es ist der Ausblick auf eine bessere Welt. Und das, was hier beschrieben wird, das ist ja ein Kontrast zur Realität damals wie heute. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Recht, Gerechtigkeit, Sicherheit, ganz viele dieser Bedürfnisse, von denen wahrscheinlich hier auch viele sagen würden, ja, das ist mir wichtig. In so einem Rahmen möchte ich gerne leben. Und Gott sagt, das wird sich, sagt es damals, das wird sich erfüllen. Ich verspreche das damals diesem Volk Israel. Es gibt Hoffnung, obwohl alles anders zu sein scheint. Am Ende wird eben nicht Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch das letzte Wort haben. Am Ende steht eine sichere Heimat und eine gerechte Leitung. Ich bin kein Jude, die meisten hier, soweit ich weiß, auch nicht, aber vermutlich kann sich jeder vorstellen, wie solche Zeilen klingen, wenn man sie liest und ist seit Menschengedenken umstellt von Feinden ringsum. Man könnte ja sagen, die Namen haben sich geändert, die Ziele nicht und Gott setzt dem etwas entgegen. Am Ende Recht und Gerechtigkeit. Und letzte Woche ging es hier in der Predigt um das Thema der sogenannten Rachepsalmen. Und ich will das jetzt gar nicht wieder aufrollen, aber ein Baustein zu diesem Thema ist sicherlich, dass, weil wir die Hoffnung haben, dass Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird, wir deshalb auch diese Durchsetzung der Gerechtigkeit Gott überlassen können, dass wir eben nicht selber Rache üben müssen. Israel bekommt damals durch den Prophet Jeremia diese Hoffnung geschenkt. Hat das jetzt für uns irgendeine Bedeutung? Ich bin überzeugt, auch wir, die wir nicht Angehörige des jüdischen Volkes sind, wir dürfen uns da mit einklinken. Und ich werde später noch erklären, wieso. Aber das heißt ja dann, deine persönliche Herausforderung in dieser Adventszeit, die mag weltpolitisch total unbedeutend sein und trotzdem für dich belastend. Vielleicht ist es die schwierige Familienkonstellation, die überfordernde Situation am Arbeitsplatz, das Mobbing in der Schule, der lange Kampf mit den chronischen Schmerzen oder wirklich auch ganz konkretes Wissen darum, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die du mit dir rumträgst, wo du weißt, du bist schuldig geworden an anderen, an Gott und es belastet dich. Und die Adventszeit sagt, noch ist Zwischenzeit. Aber das ist nicht das letzte Wort. Gott als der Herr der Geschichte bietet einen Ausblick auf eine bessere Welt. Er steht über denen, die in dieser Welt das letzte Wort zu haben scheinen. Recht und Gerechtigkeit werden sich am Ende durchsetzen. Es wird eine sichere Heimat geben. Das ist der Ausblick. Aber ich kann es verstehen. Ich kann es total verstehen, wenn an dieser Stelle jetzt beim Nachdenken über diese Worte innerlich so eine Frage bei dir hochkommt. Was macht denn da vorne so sicher, dass das wirklich eintrifft? Und warum gilt es nicht nur damals, sondern warum gilt es eigentlich auch noch heute? Und da müssen wir über die Schlüsselperson in diesem Text nachdenken. Advent und der König als Schlüsselperson. Siehe, es kommt eine Zeit, das greift diese Sehnsucht auf nach einer besseren Welt, nach einem Leben, das wir so noch nicht erleben. Die Beschreibung dieser Zeit stellt vor Augen, dass Gott am Ende wirklich eine gute Zukunft mit dieser Welt haben wird. Aber alles das steht und fällt in diesem Text mit einer Person, mit dem gerechten König. Dann, wenn dieser gerechte König da ist, dann werden diese Zustände einkehren. Dieser gerechte Nachkomme Davids, das war die Königsdynastie in Juda, wird hier beschrieben. Und wenn man das hier hört, er wird weise regieren, er wird in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen, dann könnte man diese Worte von Jeremias Prophetenkollegen Jesaja ergänzen, die wir am Anfang gehört haben, von dem wunderbaren Ratgeber, von dem Ewigvater, dem Friedefürst. Einerseits ist das, was Jeremia hier sagt, natürlich Kritik an den damalig Herrschenden, auch im eigenen Land. Die Könige in Jerusalem, die kamen aus dieser Dynastie Davids, aber die waren weit weg von diesem Ideal. Gerade so die letzten Könige. Wenn man mal diese Berichte liest über die Könige, dann merkt man, die haben eben auch nicht nach dem gefragt, was Gott will. Sie waren weit weg von diesem Ideal und deshalb setzt Jeremia hier ein und sagt einerseits, es kommt ein König, der ist ein Kontrast zu dem, was gerade ist. Und es kommt ein König und dann malt er ein Bild, wie eigentlich so ein Herrscher sein soll. Ein König, der diesen Namen verdient, Recht und Gerechtigkeit. Und da merken wir ja auch wieder etwas von so einer Sehnsucht, die in uns drinsteckt, wann immer wir leiden an Regierungen, an Politikern, wann immer wir uns vielleicht auch darüber aufregen können, darüber diskutieren können, dann ist das aus meiner Sicht Ausdruck dieser Sehnsucht nach einem wirklich gerechten König, nach einer wirklich gerechten und guten Führungspersönlichkeit, die Dinge in Ordnung bringt. Und wir merken, in dieser Welt kann das niemand. Und das ist ja auch nicht nur Motiv vieler unserer Gespräche, sondern es ist ja auch Motiv vieler Filme. Ich sage nur Stichwort die Rückkehr des Königs. Hier ist es auch so, ein von Gott gesandter König kommt und bringt die Dinge in Ordnung. Und ich finde es spannend, dass dieser Name eng mit Gott verknüpft ist. Sein Name wird sein, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Da merken wir schon so eine kleine Ahnung davon, dass in diesem König zwar ein Nachkomme Davids kommt, aber dass der etwas bringen kann, was eigentlich kein Mensch bringen kann. Was hat das jetzt mit der Adventszeit zu tun? Wir denken daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist als lange angekündigter König. Und solche Titel von Recht und Gerechtigkeit, solche Versprechen aus dem Alten Testament, das hat er auf sich bezogen. Und der Stammbaum im Neuen Testament, mit dem die Geschichte anfängt, der zieht diese Linie von David über diese Königslinie bis hin zu Jesus. Und Jesus wird dargestellt als der legitime Nachfolger Davids. Und deswegen gibt es eine Verknüpfung von damals in unsere Zeit. Und deswegen, weil damals diese Versprechen eingetroffen sind, weil diese Versprechen sich erfüllt haben, können wir auch darauf vertrauen, dass auch das noch offenstehende Versprechen sich noch erfüllen wird. Wir warten darauf. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass er einmal wiederkommt, um diese Sehnsüchte zu erfüllen. Noch ist deshalb nicht alles gut, aber es hat etwas mit ihm angefangen, damals, als Jesus gekommen ist. Und das wird in einer neuen Welt zur Erfüllung kommen. Und diese neue Welt wird dann eben mit dem Bild eines Friedensreiches beschrieben. Mit Jesus können wir darauf vertrauen, dass er die Verhältnisse wenden wird. Und das fängt eben dann ganz im Persönlichen an. Dieser Name, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, erinnert uns daran, okay, wir selber sind nicht gerecht. Wir sind Teil dieser kaputten Welt, aber er will uns seine Gerechtigkeit schenken. Gottes Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. Das ist das, was Jesus uns schenken will, Stellvertretung. Er will etwas für uns übernehmen. Er ermöglicht die Beziehung zu Gott. Er ermöglicht eine neue Heimat. Er ermöglicht eine neue Gemeinschaft. Er bringt uns in so eine sichere Umgebung. Und der Text erinnert uns daran, dass das heute auch noch möglich ist. Da ist die Rede davon, dass man früher gesagt hat, Gott war der, der in der Vergangenheit eingegriffen hat. Die Israeliten haben sich daran erinnert, es ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und hier sagt der Prophet, und er wird wieder handeln. Und man wird sich daran erinnern. Und dann wird man sagen, und das ist auch unser Gott, der noch einmal in unser Leben eingegriffen hat. Der Gott, der früher aktiv war, der wird es auch wieder tun. Die Veränderung auch in deiner persönlichen Situation steht und fällt mit diesem König. Und die Adventszeit sagt uns, genau da, wo es gerade dunkel und hoffnungslos ist, da ist er reingekommen mit Recht und Gerechtigkeit. Jesus ist an der Stelle ein König, der ganz anders ist als erwartet. Und hier heißt es ja, das ist der König, der die Nachkommen der Israeliten aus dem Land im Norden zurückgebracht hat, aus allen Ländern, in die er sie vertrieb. Und das bezieht sich natürlich einerseits auf die Juden, die nach der Zeit der Verbannung wieder zurückkommen konnten in ihr Land. Aber es ist auch eine Erinnerung daran, dass Jesus ein König ist, der Menschen zusammenführt aus allen Richtungen. Und wenn wir dann in den hinteren Teil der Bibel schauen, dann merken wir, dass sich das eben nicht mehr nur auf das jüdische Volk bezieht, sondern dass Menschen, die nicht Juden sind, eine Hoffnung haben, Teil dieser Verheißung zu werden, dass eine neue Gemeinschaft entsteht aus Menschen, die schon immer Teil dieses Volkes Gottes waren und Menschen, die von außen dazukommen. Gott handelt noch einmal erneuernd. Und weil Jesus größer denkt als nur auf ein Volk bezogen, deshalb gibt es diese Hoffnung eben auch für uns. Nimm das mit für deine Situation in dieser Adventszeit. Die Erneuerung steht und fällt mit diesem König. Es steht und fällt damit, dass wir das erkennen, persönlich für uns, dass er in unser Leben eingreifen will und kann, dass er unsere Gerechtigkeit vor Gott sein will, dass da, wo in unserem Leben Dinge nicht in Ordnung sind, wir darauf vertrauen können, dass er stellvertretend diese Rechnung übernimmt. Und dass er unsere Gerechtigkeit vor Gott sein will. Da, wo wir uns danach sehnen, dass etwas neu wird in unserem Leben. Er ist der König, er hat Macht, er hat Möglichkeiten. Was hat das jetzt noch mit dem Nahostkonflikt zu tun? Wir haben schon gesagt, die Bedrohung ist nichts Neues. Die gab es zu allen Zeiten für das Volk Israel, leider. Und diese Versprechen damals, die gab und gibt es und die gelten. Und es gibt also auch Hoffnung für das Volk Israel. Aber wir merken an dieser Stelle etwas, diese Hoffnung steht und fällt mit diesem König. Und das zeigt uns, dass wahre Heimat, wahre Sicherheit und wahrer Frieden auch im Nahen Osten erst einkehren wird, wenn dieser Friedefürst eingekehrt ist und wenn er von den Menschen dort anerkannt wird. Dann und erst dann wird dieser Nahostkonflikt endgültig gelöst werden. Auch wenn natürlich große Hoffnung wir alle haben, dass vorher etwas von diesem Frieden sichtbar wird. Und so dürfen wir das heute auch klagen. Wir dürfen es Gott klagen, dass der Zustand dieser Welt uns belastet, uns herausfordert. Und wir dürfen gleichzeitig auch darum bitten, dass dieses Volk Gottes, was die ursprünglichen Verheißungen Gottes hatte, das Volk, aus dem der Messias kam, dass das genau das erkennt. Aber es ist eben auch genauso bedeutsam, dass der Gott, der das weltpolitische Schicksal in der Hand hält, dass er auf dein Leben sieht. Und weil er in der Geschichte gehandelt hat, können wir eben darauf vertrauen, dass er das auch bei uns tun wird. Und wir können in dieser Adventszeit neu unsere Identität wirklich an ihm festmachen, dass wir auf das sehen, was er für uns getan hat und nicht auf die Umstände von außen oder in unserem Leben. Der König Jesus, der Recht und Gerechtigkeit bringt, der ist gekommen und er wird wiederkommen. Noch ist es nicht für alle sichtbar. Aber schon heute gilt, dass er in dein Leben kommen möchte, in deine Situation kommen möchte und dass er dich einlädt, Bürger seines Königreichs zu werden und auch als solcher zu leben, auch in dieser Zwischenzeit. Amen.